Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind der KW27.
Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid in der KW27 und wir sind zurück bei unserem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und im ersten Moment, als ich mich so vorbereitet habe, habe ich gedacht, es gibt gar nicht so viele Themen irgendwie. Und dann sind sie dann doch ein bisschen aus dem Boden herausgekommen auf jeden Fall. Von daher habe ich definitiv ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Wie können wir das Ganze zusammenfassen? Also erstens, Lidl macht jetzt auf Sixt, warum Eisdielen bessere Markenführung betreiben als Dönerläden. Elon atmet auf, auch die anderen Elektroautohersteller haben Probleme. Und warum ich habe es ja vorher gesagt, bei Playmobil gerne verzichtet hätte. Von daher, glaube ich, genug geboten. Los geht's. Wir starten mit einem kleinen Nachtrag in dieser Kategorie.
Die Überraschung der Woche.
Das kam nämlich kurz nach Redaktionsschluss und kurz nach der Aufnahme letzte Woche dann rein, nämlich das Übernahmeangebot von RTL an Sky, was anscheinend jetzt auch ja so auf der Zielgeraden ist. Also es gibt ein klares Verständnis und ein klares Commitment, dass RTL Sky Deutschland jetzt übernehmen möchte. Und das Interessante an diesem ganzen Deal sind natürlich die Auswirkungen auf den Markt insgesamt, auch auf die Marken RTL bzw. Sky und wie gesagt auch auf das Thema Streaming insgesamt, weil da jetzt natürlich ein völlig neuer Player entsteht. Das zweite Interessante war auch so ein bisschen, ja, was die Konditionen und die Zahlen angeht, auch das war durchaus bemerkenswert. Aber eins nach dem anderen. Kommen wir mal erstmal zum Preis, weil der Preis hat es dann schon so ein bisschen in sich. Man muss erstmal sagen, Sky Deutschland, dazu gehört Österreich und Schweiz dann eben auch, die machen inzwischen so einen knappen Umsatz von 2 Milliarden Euro. Interessanterweise zahlt RTL jetzt allerdings nur mal einen ersten Sockelbetrag von 150 Millionen Euro. Also da ist schon deutlich Gap zwischen Umsatz und dem, was RTL bezahlt. Allerdings ist dann die Zahlung sozusagen mit dem Aktienkurs und der Entwicklung von RTL verkoppelt und dran gebunden. Das heißt also, wenn der Aktienkurs von RTL in den nächsten Monaten weiter steigen wird, auf ungefähr 8 bis 9 Euro zusätzlich, aktuell steht man so, oder zumindest letzte Woche stand man bei 32 Euro. Sollte das auf über 40 Euro steigen, wird es anteilig weitere Zahlungen geben an den Comcast, also an die Eigentümer, die aktuell Sky Deutschland eben betreiben. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass ja so ein bisschen so eine Art Erfolgsprämie da rauskommt und dann könne der Preis eben nochmal steigen. Allerdings gibt es auch dort eine Deckelung, sodass der Preis ungefähr bei knapp 500 Millionen Euro maximal liegen wird. Und das sind natürlich im Vergleich zu dem besagten Umsatz immer noch ja ein deutlicher Gap und dementsprechend eine relativ geringe Zahlung. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass natürlich die Synergien, und das sagen Brancheninsider aktuell, dass die Synergien auch im deutlichen dreistelligen Millionenbereich liegen sollen. Und dementsprechend ja schon ein interessanter Deal mal so insgesamt. Und was jetzt hinzukommt, ist auch so ein bisschen, wenn man über Synergien spricht, dass auch die beiden Partner schon davon gesprochen haben, dass jetzt ja so eine Stream-Marke zusammenwächst, weil Wow und Sky ja eben insgesamt ein Abo-Modell darstellen und die treffen natürlich auf RTL Plus und man bei Sky insgesamt sagen würde, dass es wohl anscheinend eher ältere Konsumentinnen und Konsumenten sind oder Abonnenten besser gesagt sind, die auch eher männlich seien. Und auf der anderen Seite habe man bei RTL Plus eine eher jüngere und weibliche Zielgruppe. Also dementsprechend ja, wächst da etwas zusammen, beziehungsweise kommen da auch deutliche Synergien zusammen, was dementsprechend ein ja, sehr, sehr interessantes Zeichen für den Streaming-Markt darstellt und ja durchaus was verändern wird wahrscheinlich. Also dementsprechend aus zwei Perspektiven ein ganz interessanter Deal, was sowohl die Konditionen angeht, als auch die Synergien, die dahinter stehen. Also auf den ersten Blick scheint es so, als ob da zwei Marken zusammenkommen, ja, die durchaus einen großen Sinn ergeben könnten.
Der Aufreger der Woche.
Auch da muss ich sagen, ich habe mich ja bei den Cannes Lions dann doch wie immer und jedes Jahr auch deutlich zurückgehalten, was das Thema angeht. Ich halte es ja, wie gesagt, jetzt ja, für ein Thema in dem Werbebereich auf jeden Fall. Ganz, ganz große, nette Geschichte. Gut, dass es da das ein oder andere Mal einen Award und einen Preis für, ich sag mal, gute Werbearbeit gibt. Aber mitnichten ist gute Werbearbeit ja immer auch gute Markenführungsarbeit. Das ist ja so mein Kern der Kritik. Und dass jetzt irgendwie auch noch Betrugsskandal und Manipulationsskandale da bekannt wurden, ist dann irgendwie wenig überraschend, weil am Ende bringt es das Ganze nochmal auf den Punkt. Offensichtlich, und ich weiß nicht, ob das eher ein No-Brainer für alle hier ist, aber offensichtlich wird da ja nochmal ganz deutlich, dass es bei den Preisen, bei den Cannes eben ganz stark darum geht, natürlich Selbstzweck zu betreiben. Das heißt also, einen Preis für gute künstlerisch, sag ich mal, wertvolle Werbearbeit und Marketingarbeit zu machen. Das heißt also, dort werden natürlich Sachen prämiert, die irgendwie offensichtlich einfach so aus Selbstzweck heraus gut funktionieren. Aber wie ich eben schon gesagt habe, mitnichten immer auch eine Arbeit für eine Marke wirklich sinnvoll betreiben und die Markenführung dort auch strategisch stärken. Und das sieht man jetzt, nachdem es einen großen Manipulationsskandal gab, der insbesondere eine brasilianische Agentur dann auch betrifft, aber auch DDB betrifft als Beispiel, wo es darum ging, dass Zahlen geschönt wurden, ja, dass auch durch KI nochmal Manipulation vorangetrieben wurde. Ich will das gar nicht so im Detail darstellen. Was aber einfach, wie gesagt, nochmal zeigt, dass diese Preise, wie ich eben schon gesagt habe, eben eher für tolle Werbe- und Kreativarbeit ausgegeben werden, aber eben nicht für sinnvolle strategische Markenführung. Das sieht man unter anderem auch daran, dass die Preise oder dass diese Manipulation insbesondere, sage ich mal, in diesem Haltungs-Purpose-Greenwashing-Bereich dann auch betrieben wurden. Das heißt also, da zeigt man sich einmal mehr, dass erstens die Branche sich auch damit schmückt und dann auch noch prämiert, wenn da so Purpose-getriebene Marketingkampagnen gestartet werden, die offensichtlich, wie eben schon gesagt habe, oftmals keine direkte Zielsetzung hinsichtlich Markenführung betreiben. Und das bringt es irgendwie für mich so auf den Punkt so zusammen. Auf der einen Seite, man schmückt sich mit diesen ganzen Purpose-Themen. Das sind dann tolle Werbethemen. Man zeigt dann auch, was die Werbung offensichtlich alles tun kann. Und auf der anderen Seite geht es einfach darum, einen Preis einzuheimsen und das wirklich auch als Zweck zu verfolgen und gar nichts anderes in dem Zuge da auch wirklich zu machen. Und dieser Manipulationsskandal, den ich mir, wie gesagt, hier gar nicht so im Detail ausbreiten möchte, weil es viel zu viele Details dahinter gibt, die möchte ich gar nicht so groß darstellen, sondern eher nochmal darauf hinweisen, ja, dass sich da, sag ich mal, Marketing und Werbearbeit ganz, ganz stark von der Zielsetzung der strategischen Markenführung getrennt hat. Die Spiele in Cannes zeigen das da nochmal sehr eindrücklich und ja, spitzen das Ganze auf jeden Fall nochmal zu.
Die Marketing-Themen der Woche.
Und das war auch so ein kleiner, vielleicht Mini-Aufreger. Also es könnte noch zum Aufreger werden und ein kleiner Aufreger war es dann auch schon im Werbemarkt auf jeden Fall. Es geht nämlich um Otto, die jetzt auch anlässlich der EM in der Schweiz für die Frauennationalmannschaft natürlich jetzt auch in die Vollen geht, ähnlich wie das vor 2 Wochen schon über Lidl hier berichtet habe. Und bei Otto geht es allerdings darum, dass man natürlich jetzt vor allen Dingen das Thema Sportswear für Frauen abverkaufen möchte und deswegen eine bestimmte und sehr definierte Kampagne gestartet hat, was ja erstmal schön ist. Da sieht man dann wiederum, dass es jetzt irgendwie nicht so unbedingt Selbstzweck, dass man einfach jetzt irgendwie eine Purpose-Kampagne macht und irgendwie sagt, wir wollen jetzt hier nur den Frauenfußball hier stärken, weil das steckt natürlich auch dahinter, sage ich auch gleich, wie das gemacht wurde, sondern in erster Linie geht es auch darum, wirklich die Sportswear für Frauen eben dort zu verkaufen und das indem zum Beispiel die ganze Werbeaktion von Otto jetzt durch die Fitnessstudios geht, dass auch ganz bewusst natürlich auch Frauen getargetet werden. Aber, und jetzt kommt der Clou dahinter, steckt dann durchaus auch ein kreativer Kniff. Und das ist ja das Schöne, wie ich immer wieder sage. Da wird dann Kreativität und dieser Zweck eben eingesetzt, um Aufmerksamkeit zum Beispiel erzeugen und den Abverkauf danach auch zu stärken. Das heißt also, hier wird Kreativität nicht nur genutzt damit, um irgendwie Aufmerksamkeit zu schaffen und sich als Selbstretter da sozusagen zu inszenieren oder als jemand, der stark für gesellschaftliche Werte eintritt, sondern ganz einfach, um zu sagen, hey, wir bei Otto haben super Womenswear eben im Sportbereich und das machen sie durch den kreativen Kniff, indem sie, und das ist, muss man sagen, nicht ganz neu und deswegen war es auch ein kleiner Mini-Aufreger, indem sie ja die Artikel vor unterschiedlichen Worten, die im Sportbereich und insbesondere auch im Fußballbereich genutzt werden, dass sie die austauschen. Das heißt, sie nehmen ein Wort, das mit einem männlichen Artikel oder mit dem männlichen Artikel, nämlich der Fußball zum Beispiel oder der Freistoß, die werden ausgetauscht und dann siehst du auf den ganzen Plakatkampagnen, Out-of-Home-Kampagnen, auch innerhalb der Anzeigen, die auch im Digitalen natürlich stark geschaltet werden, siehst du dann auf einmal die Freistoß oder die Fußball und so weiter. Und das ist eben ja so dieser kreative Kniff, sozusagen Aufmerksamkeit, Irritation auch zu erzeugen, dadurch eben Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber wie gesagt, immer mit dem Ziel, und das ist ganz klar auch bei Otto dann dargestellt, dass man danach mehr abverkaufen möchte. Das heißt also, die Verlinkung zu Otto zum Beispiel auch zu den Artikeln wird da direkt deutlich, indem eben Otto auch sagt, ja, wir haben eine entsprechend große Womenswear-Kollektion. Also da merkt man dann, wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, kreativer Zweck, Kreativität eingesetzt, um eben mehr zu verkaufen und auch seine Position nochmal zu stärken. Das auf der einen Seite und dann macht natürlich auch Aufmerksamkeit viel Sinn. Warum es übrigens ein Mini-Aufreger war, diese Kampagne oder diese Idee ist nicht neu. Der DFB selber hat vor knapp 4 Jahren eine ähnliche Kampagne gestartet, wo er genau das Gleiche auch gemacht hat, nämlich die Artikel sozusagen ausgetauscht hat bei männlichen bei männlichen Begrifflichkeiten. Und dementsprechend gab es dann so in der, ja, wie gesagt, in der Werbewelt so einen kleinen Aufschrei, oh, man habe das ja da einfach kopiert. Interessant ist da, ob sie dann dazu sagen, dass Otto von nichts gewusst haben möchte in dem Zuge, das finde ich dann auch mal ein bisschen schwach, aber grundsätzlich für mich relativ egal. Es ist eine gute, nachvollziehbare, nachvollziehbares Mittel, ein guter Zweck, eine gute Idee auf jeden Fall und dahinter eine klare Conversion-Orientierung. Genau so sollte es dann immer sein bei diesen Kampagnen. Dann könnt ihr mal beim zweiten Thema die virtuelle Hand heben. Wer hat schon mal in der Eisdiele gesessen und hat dann mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern am Tisch dann gesagt, oh, wie teuer ist denn Eis jetzt inzwischen geworden? Oder wisst ihr noch, wie günstig früher Eis war? Da haben wir noch 50 Pfennig und 60 Pfennig oder keine Ahnung was bezahlt. Könnt ihr mal selber drüber nachdenken. Aber ich glaube, die virtuelle Hand ist bei einigen von euch hochgegangen. Das heißt, ihr habt diese Diskussion auch geführt. Ich definitiv auch schon in den Eisdielen, weil ja, Eis ist definitiv teurer geworden. Da merkt man sozusagen dann auch so diese Inflation, wenn man da mit einem deutlich kleineren Geldbeutel wieder rausgeht aus den Eisdielen, nach ein paar Kaffeespezialitäten mit Eis verbunden, ein paar Kugeln und einem Spaghetti-Eis, ja, da merkt man schon, was man gerade bezahlt hat. Und genau das nutzt jetzt Aldi und das erinnert dann doch schon an letztes Jahr, wenn ihr euch daran erinnert, Aldi hat ja letztes Jahr den günstigsten Döner sozusagen Deutschlands verkauft und verkauft jetzt auch die günstigste Kugel Eis bzw. auch das günstigste Spaghetti-Eis in Deutschland. Und deswegen gibt es jetzt einen Eiswagen, der auch durch Deutschland tourt, durch einige deutsche Städte tourt und dort, ja, unterbietet Aldi mal so die typischen Preisgrenzen, die man jetzt von den Eisdielen inzwischen kennt. Da gibt es, glaube ich, für 50 Cent inzwischen dann schon eine Kugel Eis, natürlich aus der Eigenmarke heraus. Aber auch Spaghetti-Eis gibt es dann für sage und schreibe 2,50 Euro. Und wie gesagt, erinnert alles an den Dönerfall von letztem Jahr, wo ja, wie gesagt, Aldi ja ganz, ganz günstig Döner angeboten hat. Aber die Idee ist natürlich insofern auch die gleiche, weil Aldi natürlich jetzt so eine Diskussionspunkt nutzt, um seinen Preispunkt und natürlich seine Position als Discounter einmal mehr zu stärken. Und das ist natürlich eine große Marketingaktion, die wiederum sehr, sehr stark einschlagen wird, aber vor allen Dingen in den Köpfen von uns einmal mehr natürlich festhält, wenn das überhaupt noch notwendig wäre, dass ja Aldi der absolute Star-Discounter oder die stärkste Discounter-Marke in diesem Bereich, ja, zusammen mit Lidl definitiv auch ist. Jetzt aber mein Punkt, wie ich vorher angesprochen habe, ist das jetzt für die Eisdielen besonders schwierig? Im Vergleich zu Döner, letztes Jahr gab es ja bei den Dönerläden dann ganz viel Aufschrei und bei den großen Experten und Experten in diesem Bereich, die gesagt haben, ja, die armen Dönerläden, die jetzt von so einer großen Marktmacht unterboten werden und wo bleibt denn der arme Dönerladen und der Mann und Frau, die dahinter stehen, wo bleibt der denn dann eigentlich, wenn Aldi da so in diesen Markt sozusagen eingreift? Das Gute ist, bei Eisdielen muss man dazu sagen, dieser Markt hat sich ganz anders entwickelt als die Dönerläden. Während die Dönerläden ja einfach heraus eben gekommen sind und sich entwickelt haben, unheimlich viele gesagt haben, ich mache jetzt auch einen Dönerladen und wie ich da zu meinem Preis komme, völlig egal. Markenführung, Marketing, auch völlig egal. Ein gutes Produkt, auch völlig egal. Das ist bei Eisdielen total anders, muss man dazu sagen. Klar gibt es da auch wahrscheinlich ein paar, die da nicht so viel Augenmerk drauf gerichtet haben, aber viele Eisdielen haben gemerkt, naja, mit Spitzenleistung, mit wirklich ja auch so einer Inszenierung meines eigenen Ladens, mit Reduktion auf wenige gute Produkte, das sind alles Markenführungsmechanismen, kann ich mich auch in diesem ja sehr, sehr niedrigpreisigen Bereich, weil am Ende geht es natürlich um wenige Euros, die da umgesetzt werden pro Kugel oder pro Eissort und so weiter, kann ich mich dann da trotzdem sehr gut positionieren und kann für lange Schlangen, für Aufmerksamkeit, für Aufruhr sorgen. Und da gibt es natürlich immer wieder die Geschichten. Ja, kennst du die Eisdiele und da stehen die Leute an und das ist die beste Eisdiele der Stadt etc. Also da merkt man, das hat sich da sozusagen, während Döner so ein bisschen im Durchschnittsbrei unterwegs ist, haben Eisdielen erkannt, wir müssen viel mehr ja auf Marketing, auf Inszenierung, auch auf Markenführung setzen, um uns da durchzusetzen und auch zu sorgen, dass wir eben in diesem niedrigpreisigen Bereich, was so den Umsatz, die Umsatzschwellen eben angeht, da müssen wir irgendwie was anders machen. Und deswegen ganz, ganz viele Geheimnisse, ganz, ganz viele Gesetzmäßigkeiten wurden da von den Eisdielen ganz gut genutzt und das ist ein großer Unterschied zu den Dönerläden und von daher, ja, spannende Aktion von Aldi auf jeden Fall, passt natürlich einmal mehr, um sich zu positionieren, aber der große Unterschied zu den Dönerläden ist, für die Eisdielen wird es jetzt nichts Großes bedeuten, die müssen keine Angst haben, außer die vielleicht die letzten Jahre nicht viel gemacht haben, weil die Eisdielen tatsächlich bessere Marktführung betreiben als die Dönerläden. Und beim dritten Thema, da geht es um Playmobil, da habe ich ja eingangs schon gesagt, da hätte ich mir gerne das erspart, dass ich jetzt sagen muss, ich habe es ja gesagt, weil vor circa 6 Monaten habe ich ja schon gesagt, dass die Strategie und die neue Strategie auch von Barry Kota, dem Firmenchef von Playmobil, dass die aus meiner Sicht schwierig aufgehen wird und ich da auch nicht so richtig eine Strategie erkennen kann. Und jetzt gibt es einmal mehr und das ist dann schon ein bisschen tragisch und schade, weil es war jetzt der 10. Todestag von dem Playmobil-Gründer und langjährigen Firmenchef Horst Brandstätter. Und genau in diesem Zuge zeigt man aber einmal mehr wieder oder werden da wieder negative Schlagzeilen über Playmobil auch geschrieben und getitelt, weil es eben einmal mehr darum geht, dass es ja so ein bisschen danach riecht, als ob der Konzern auch zerschlagen werden könnte und da einige Veränderungen gerade einfach vorangetrieben werden. Und zu Barry Kota muss ich noch dazu sagen, das Manager-Magazin hat ihn als glücklos bezeichnet und das finde ich dann schon ein hartes Stück auf jeden Fall, wenn man als Firmenchef, als CEO als glücklos bezeichnet wird. Also ich kann verstehen, wenn ein Stürmer im Fußball als glücklos bezeichnet wird. Ich kann verstehen, wenn ein Trainer manchmal auch als glücklos bezeichnet wird. Beim Fußball ist tatsächlich ja manchmal Glück und Pech ja schon irgendwo auch dabei. Das muss man ganz klar sagen. Als Firmenchef als glücklos zu bezeichnet zu werden, das finde ich dann schon überraschend, auch etwas skurril, muss ich sagen, weil irgendwie bei Thema Firmenführung, Markenführung und so weiter, da sollte es dann definitiv nicht um Glück gehen, sondern um ganz, ganz viel klare Strategie. Und die habe ich bei Playmobil ja im Winter eben anlässlich der Spielwarenmesse damals schon vermisst. Und am Ende kann man das Problem von Playmobil, wie ich damals schon gesagt habe, wahrscheinlich auf einen Merksatz runterbrechen. Ausdehnung ist genau das Falsche, was bei Playmobil jetzt gerade passieren sollte, sondern es sollte wieder um Reduktion, um Fokussierung sozusagen, ja, auf Rückbesinnung auf die alten Werte gehen, weil das würde nämlich Kosten sparen und würde auch mal wieder zeigen, für den Playmobil wirklich stehen würde. Und damals, habe ich ja schon gesagt, man hat sich damals ausgedehnt, hat so eine neue Kugelbahn entwickelt, die sehr an Gravitrax von Ravensburger erinnert. Das heißt, man hat da eher kopiert, hat dann gesagt, das ist alles toll und von Playmobil und so weiter. Aber das kann natürlich nicht aufgehen. Ist nur einer der Probleme, diese Ausdehnung. Dahinter liegt ganz, ganz viel weiteres, das ich gar nicht thematisieren will. Aber warum es jetzt mal wieder schlechte Schlagzeilen gibt über Playmobil, liegt daran, dass man aktuell, wie gesagt, die Firmenstruktur verändert. Und das riecht ganz, ganz stark nach möglichen Verkauf. Also Le Chusa zum Beispiel, die Playmobil Marketing Gesellschaft wurde ausgegründet und auch die Logistik Parks oder beziehungsweise der Playmobil-Park wurde auch nochmal weiter in eine andere Gesellschaft gebracht, sodass am Ende ja man ganz eindeutig dann die Struktur einfach verändert. Angeblich soll es auch darum gehen, agiler, dynamischer, schneller zu werden und so weiter. Nachvollziehbarer Grund auf jeden Fall. Kann eine Möglichkeit sein, aber wie gesagt, am Ende kann man deswegen auch schneller veräußert werden. Und auch das Thema Stiftungszweck ist in Gefahr, weil nämlich die Stiftung zum 4. Mal hintereinander jetzt rote Zahlen geschrieben hat und dementsprechend der Stiftungszweck im 5. Jahr dann durchaus aberkannt werden könnte, wenn das einmal mehr der Fall ist. Und dementsprechend bereitet man sich da gerade vor. Es bleibt also sehr kritisch, was Playmobil eben angeht. Und so grundsätzlich muss man sich um die Marke anscheinend wirklich Gedanken machen, weil es gibt so Statistiken, wie zum Beispiel, dass Playmobil als ehemals Zweiter hinter Lego jetzt auf Platz 11 bei den Spielwarenmarken zurückgefallen ist. Und das ist natürlich ein deutliches Zeugnis dafür, dass da einiges falsch läuft bei Playmobil. Einiges falsch laufen tut auch bei BYD, Build Your Dream, also die ja große und einer der führenden Auto- oder Elektroautohersteller der Welt, die auch Elon Musk natürlich vor einige Herausforderungen stellen. Aber auch bei BYD ist nicht alles Gold, was glänzt sozusagen, weil man muss dazu sagen, BYD hat im Mai jetzt angefangen, in seine Produktion deutlich zu drosseln, nachdem man jetzt inzwischen eine deutliche Überkapazität hat. Man hat also ungefähr 3,21 Monate mehr Autos jetzt sozusagen gerade auf dem Parkplatz stehen, beziehungsweise im Lager stehen, die eben noch nicht abverkauft wurden. Und das zeigt natürlich dort, dass da ja entweder ganz bewusst einfach mal überproduziert wurde, um in den Preiskampf einzusteigen, oder da auch tatsächlich bei BYD das ein oder andere nicht optimal läuft. Und das ist auch teilweise hausgemacht. Spannend ist aber erstmal, was BYD jetzt grundsätzlich gemacht hat, weil, und da muss man sich dann schon in Europa auch warm anziehen, BYD bleibt natürlich von der Fokussierung her stark eben auch gerade auf Europa fokussiert, weil man natürlich jetzt sagt, also im Heimmarkt in China ist man zwar, war ein riesiger Wachstumsmarkt die letzten Jahre, was ja gerade auch die deutschen oder die ausländischen Automobilhersteller gerade unter Druck setzt bei diesem Thema, aber genau vor dem Hintergrund ist jetzt das Problem, dass auch natürlich im Heimatmarkt unheimlich viel Konkurrenz entsteht. Also Xiaomi zum Beispiel, die eigentlich von den Handys kommen, sind ja auch stark in diesem Bereich und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Marken, die da ja diesen Konkurrenzkampf da deutlich angeheizt haben. Das ist also ein Problem für BYD, weswegen sie natürlich auch nicht so stark Richtung USA gucken können. Da ist die Diskussion ja auch bekannt und dementsprechend wird Europa ein großer Fokus sein. Und deswegen muss man sich natürlich davor oder dagegen wappnen, dass da ein starker Preiskampf reinkommen wird, weil BYD nach wie vor auch gerade in Europa wirklich versucht, die Nummer 1 zu werden und das stark mit einer entsprechenden Preisstrategie macht. Ein anderer Punkt ist aber auch, dass BYD auch das ein oder andere, ja, den ein oder anderen Trick da auch anwendet, wie zum Beispiel Kurzzeitanmeldungen. Das heißt, wenn man meldet das Auto kurzzeitig an, zum Beispiel in China, hat dadurch einen Neuwagenverkauf registriert, verkauft das Auto dann aber als Gebrauchtwagen, was einerseits preislich nochmal einen Vorteil bietet, allerdings auch vor allen Dingen bei Zöllen und bei Einfuhr nochmal eine andere Thematik bedeutet, weil Gebrauchtwagen, wenn sie eben exportiert werden, andere Zollstrukturen nach sich ziehen. Das ist auch ein weiterer Punkt. Und der dritte interessante Punkt ist, dass bei BYD auch dazu gesagt wird, da gibt es dann einige ehemalige Manager und auch Insider, die sagen, naja, BYD hat schon in Europa und auch in Deutschland nach wie vor ein Positionierungsproblem, weil man sich irgendwie als Premium-Verkauf allerdings jetzt rein vom Pricing her und auch vom Marketing her eher ein Volumenanbieter wird. Das heißt also, definitiv noch ein spannender Punkt, da kann man sich auf einiges gefasst machen und offensichtlich hat BYD auch das ein oder andere Marketing- bzw. Markenführungsproblem bzw. Herausforderung. Da können wir gespannt sein, wie sie das dann auch angehen werden in den nächsten Monaten und Jahren.
Die Fundstücke der Woche.
Und da macht Lidl auf Six, wie ich eben schon gesagt habe. Ja, Six ist ja bekannt dafür, auch kurzzeitige Momente und auch Geschehnisse zu nutzen im Marketing und da direkt ja so eine kleine Guerilla-Marketing-Maßnahme zu betreiben und zu machen, die dann kurzzeitig sehr viel, ja, ich sag mal, auch Aufmerksamkeit erzeugt, was dann immer eine gute Möglichkeit ist. Und Six natürlich nachhaltig positioniert als Mietwagenmarke, also die sich ja vor allen Dingen auch politische Themen und Opfer da vornehmen. Und ähnlich macht es Lidl jetzt auch. Allerdings nehmen sie sich Jimmy Blue Ochsenknecht vor, der jetzt ja, als er aus Dubai zurückgekehrt wurde, in Auslieferhaft sich befand. Und zwar, weil er 2022 bei seiner Geburtstagsfeier in einem Hotel in Kitzbühel, glaube ich, war und dort nach wie vor eine Rechnung offen war über 14.000 Euro und die eben nicht bezahlt wurde bis dato. Jetzt inzwischen bezahlt wurde. Das heißt, ich glaube, er ist jetzt auch nicht mehr in Haft. Aber trotzdem hat Sixer jetzt was gesagt. Lidl das Ganze eben genutzt, indem sie gesagt hat, naja, wenn Ochsenknecht einfach bei Lidl Champagner eingekauft hätte für nämlich knapp 17,99 Euro, das haben sie dann auf einem imaginären Bon gezeigt, dann hätte er das auf jeden Fall auch bezahlen können. Und das war so der Angriff auf Jimmy Blue Ochsenknecht, der von der Fan-Community von Lidl, gerade auf Instagram auf jeden Fall gefeiert wurde, hat 14.000 Likes eingeheimst, damit deutlich mehr als viele der anderen Postings der letzten Wochen und dementsprechend merkt man da ganz eindeutig, ja, wie gut da so diese schnelle Reaktion und diese Nutzung eines Momentums, eines Themas in der Community dann auch für kurzzeitige hohe Aufmerksamkeit gesorgt hat und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um wieder natürlich auch Lidl da als nachhaltige Marke im Bereich des Discountings dann auch zu positionieren, beziehungsweise nachhaltig die Marke dort in diesem Bereich einmal mehr zu positionieren. Also schöne Idee von Lidl und damit möchte ich euch auch schon ins Wochenende verabschieden. Ja, vielleicht holt ihr euch eine Flasche Champagner von Lidl. Habt also ein schönes Wochenende und auch einen guten Start in nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.